Wir sind heute Morgen da mit dem Wunsch, Gott zu begegnen. Ich bin da mit dem Wunsch, dass Gott uns heute Morgen in diesem Setting kann begegnen. Und die Bibel zeigt uns einen Gott, der uns Menschen möchte begegnen. Ein Gott, der dir möchte begegnen. So wie du jetzt heute Morgen gekommen bist, in diesem Stress, in dieser schlechten Nacht, was auch immer du erlebt hast in den letzten Wochen, in der letzten Zeit, Gott möchte dir begegnen. Und ich lade dich ein, heute Morgen damit zu rechnen, dass Gott dir begegnet. Wie es der Marc schon gesagt hat, wir haben die Predigt vorgezogen. Das heisst, der heutige Predigttext steht nach dem, wie der dann nächste Woche. Und darum möchte ich ganz kurz erklären, denn was da passiert ist. Wir steigen heute Morgen ein mit Apostelgeschichte 8. Das ist, nachdem in Jerusalem Verfolgung losgegangen ist und der Apostel und die junge Christengemeinde vertrieben worden ist, sie in alle Himmelsrichtungen, hauptsächlich aber nach Norden, sind Richtung Samaria. Und dort setzt dann der heutige Text ein. Ich lese mit euch aus Apostelgeschichte 8 ab Vers 26. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg. Und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelt sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten. Und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete: Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm beim Scherer keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippe keinen Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus. Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Philippus fand sich in Ashdod wieder. Er zog nordwärts und verkündete in allen Städten das Evangelium, bis er schließlich nach Caesarea kam.
Soweit einmal die Geschichte, die Textstelle. Ich mag mich erinnern, als Kind haben wir so ein Büchli gehabt. Und das ist so, das ist mir geblieben, die Zeichnungen von dieser Geschichte. Ich habe keine Ahnung, um was es geht. Und ich probiere euch heute Morgen ein bisschen reinzunehmen, was wir da hören und erleben. In der Vorbereitung auf diese Predigt bin ich auf ein spannendes Zitat gestanden. Und zwar hat da einer gesagt, wir leben im ersten Jahrhundert, seit dem ersten Jahrhundert, das so ist wie das erste Jahrhundert. Also einfach gesagt, im Moment, oder wir leben jetzt im ersten Jahrhundert, wo wieder sehr ähnlich ist wie die Zeit nach Jesus, also das erste Jahrhundert. Mit allen Herausforderungen. Aber wir sind in einer nachchristlichen Zeit. Das heisst, der Glaube an Gott war Tradition. Und jetzt, mittlerweile ist es so, dass 50% der Menschen in der Schweiz überhaupt nichts mehr wollen, mit irgendeiner Religion zu tun haben. 50% haben keine Ahnung mehr oder wollen nichts wissen von einer Religion. Und bei den anderen 50% ist es so, dass ganz viele verschiedene Religionen gibt, verschiedene Möglichkeiten gibt, wo die Leute nachfolgen. Und das ist eine herausfordernde Zeit für uns Christen. Das ist nicht eine einfache Zeit. Ich glaube aber, dass eine Zeit ist mit ganz, ganz vielen Chancen. Warum? Weil wir wieder neu entdecken können, um was es wirklich geht. Es ist nicht einfach eine Tradition, die man macht, die man sollte, die man tut, die alle anderen vorher schon gemacht haben, sondern wir können ganz neu entdecken, um was es in der Jesus-Nachfolge geht. Um was es geht beim Christentum und dass das nicht einfach nur eine Religion und eine Tradition ist. Und das ist ganz ähnlich wie bei den ersten Christen. Die sind auch auf Widerstand gestoßen. Da haben ganz, ganz viele überhaupt nichts wissen von dem, was sie gesagt haben. Natürlich hat Gott im Judentum eine ganz grosse Tradition gehabt. Aber sie sind auf Widerstand gestoßen, sie sind zurückgewiesen worden. Die Reaktion der Massen war, von dem wollen wir nichts wissen, bis ruhig. Und das ist doch das, was wir auch wieder erleben im jetzigen Jahrhundert. Trotzdem hat sich das Evangelium ausbreitet wie so ein Lauffeuer. Wie? Weil Gott Menschen ergriffen hat, weil Gott zu Menschen geredet hat, weil Gott Menschen begegnet ist und bei ihnen einen Umkehr stattgefunden haben. Gott ist den Menschen begegnet und sie haben Buße über ihrem Leben, haben umgekehrt, ihre Sinne geändert und sind dem Gott nachgefolgt. Und auch in dieser Geschichte sehen wir einen handelnden Gott. Wir sehen Gottes Anliegen, dass er ein Gott ist, der es zu den Menschen treibt, wo Menschen möchte begegnen möchte. Den Menschen aus allen Nationen, alle Menschen liegen Gott auf dem Herzen. Nationen aus allen Gesellschaftsschichten, aus allen Kulturen. Gott möchte den Menschen begegnen. Und Gott ist ganz besonders dem Äthiopier begegnet. Die Szene sie hat ein bisschen einen idealistischen Ablauf. Gell? Da liest einer laut, versteht es nicht, er fragt, er will Antwort. Und so hat es ein das andere. Aber ich glaube, der Fokus liegt nicht auf dem Idealistischen, der da abgeht, sondern vielmehr, dass zum Beispiel der Philippus sich rufen lassen hat. Der Philippus hat sich von Gott rufen lassen, ist dem Impuls, wo der Heilige Geist ihm gegeben hat, der Geist Gottes ihm gegeben hat, gefolgt. Und so hat etwas davon entstehen. Der Äthiopier, er ist aus dem heutigen Südsudan. Das ist ein hochgebildeter Mann, hat eine politische Macht. In der heutigen Gesellschaft nennt man das, glaube ich, CFO, also der höchste Finanzminister von der Königin vom Südsudan, von Äthiopien damals, von der Machthaberin. Und der Mann, der hat irgendwie keinen Bezug, oder wir finden keinen Bezug zu dieser Jesusbewegung. Also seine gesellschaftliche Stellung passt nicht zu dem, was Jesus berufen hat in seine Nachfolge. Jesus ist mit den einfachen Menschen unterwegs gewesen, den Fischern, den Handwerkern. Da passt irgendwie nicht überein. Auch geografisch passt es irgendwie nicht überein. Und trotzdem ist das Leben durch eine Begegnung mit Gott tiefgehend verändert worden. Gott möchte die Grenzen überwinden. Die Grenzen zwischen Juden und Heiden hat Gott überwunden. Aber nicht nur das, sondern auch von Gruppen, Grenzen, die wir uns manchmal machen, die vielleicht unbewusst Leute abschreiben und das Gefühl haben, hey, der findet nie Zugang zu Jesus. Vergiss den. Grenzen, wo da sind, wo unsere Geschichte uns vielleicht macht. Nein, Gott hat Sehnsucht nach allen Menschen, auch die, die ihn ablehnen, auch die, die ich ablehne und vielleicht gerade auch zu denen, die ich extrem mühsam finde. Gott hat eine Sehnsucht, Menschen zu begegnen. Und das ist doch der Grund, warum dass ich glaube. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum dass du glaubst. Weil ich glaube, weil Gott sich mir gezeigt hat. Weil Gott mir begegnet ist. Er hat sich mir gezeigt, weil er mich gesucht hat. Hey, das ist Gnade. Ohne, dass ich mich auf den Weg machen von der Verbesserung, ohne, dass ich irgendwie etwas tun musste, ist Gott mir begegnet. Haben wir einen Gott, der uns Menschen möchte begegnen. Das ist Gnade. Und ich glaube, darum sind Christen nichts anders wie Menschen, die zu tief staunen und von Herzen dankbar sind und von Dankbarkeit erfüllt sind für das, was Gott tut in unserem Leben. Das ist wie so die Vorbereitung auf das, was passiert. Also Gott als ein aktiver, proaktiver, ersthandelnder Gott. Das ist so die Vorbereitung auf das Ganze. Und Gott macht es aber nicht allein. Nein, er braucht Menschen zu dem. Gott wirkt durch Menschen. Gott wirkt in dem einen Beispiel durch den Philippus. Gell, die sind vertrieben worden aus Jerusalem. Ich habe euch ein Bild mitgenommen, dass ihr das mal so ein bisschen noch vor Augen habt, was da passiert ist. Also zuerst ist die Gemeinde in Jerusalem gegründet worden. Dort sind die gewesen, das ist dort im Westen, genau, das passt so, im Westen Jerusalem angeschrieben. Dort ist die Gemeinde gegründet worden und dann sind die vertrieben worden, weil die Leute in Jerusalem, die Religiöse und auch die Römer wollten nichts wissen von dem Jesus, haben gefunden, sind ruhig, haben ihnen das Maul zugebunden. Und so sind sie vertrieben worden und ganz viele sind dann in Norden nur Richtung Samarien. Dort sind sie jetzt unterwegs gewesen und das wäre eigentlich der Predigttext von heute Morgen, wo jetzt in Samarien eine erweckliche Stimmung ist. Die sind in Samarien unterwegs und da bekehren sich Leute zu dem Jesus. Also die sind voll dynamisch unterwegs, da ist Erweckung, da passiert etwas. Und jetzt sagt Gott zum Philippus, und das ist nicht der Apostel Philippus, sondern einer von diesen sieben, der eingesetzt worden ist, zum Essen zu verteilen. Also wir reden nicht vom Apostel Philippus, sondern von einem von diesen sieben. Geh auf eine einsame Straße. Hey, geh raus aus dieser erwecklichen Bewegung, wo da etwas abgeht, wo Gott am Wirken ist, und geh auf eine einsame Straße. Ich finde, das braucht extrem viel Gehorsam. So, dort, wo dynamisch ist, dort, wo Gott am Wirken ist, sage ich, nehme mich jetzt raus und gehe auf eine einsame Straße. Keine Ahnung, was Gott vorhat. Er hat ihm vertraut und hat das gemacht. Und die Mission, das, was passiert, dass andere Leute Jesus kennenlernen, ist nichts, was irgendwie geplant wird von den Aposteln. Es ist nichts, was irgendwie strategisch überlegt wird, sondern es ist einfach, es entwickelt sich aus den besonderen Gegebenheiten, wo die Christen damit konfrontiert worden sind. Das heisst, Mission ist auch nichts, was einfach zum Beispiel im Ausland stattfindet und Anna Rose und Ernest machen oder unsere interkulturellen Mitarbeiter, sondern Mission ist dort, wo wir Christen in unseren Gegebenheiten, dort, wo Gott uns hingestellt hat, von Herzen können von ihm erzählen, von unserer Hoffnung, von dem, was uns bewegt und uns treibt, wo unserem Leben Sinn gibt. Dort, wo wir konfrontiert werden mit Situationen im Alltag. Das ist Mission und nicht irgendwie etwas planen. Gell? Und vor allem auch dort, wo man vielleicht manchmal denkt, dort ist der Glaube eh kein Thema. Da in Nefti, auf deiner Arbeit, in deiner Familie, wo du vielleicht so eine Grenze gesetzt hast, gewissen Leuten, und findest, die sind so weit weg von Jesus, die Entfernung, das ist so gross, das ist gar keine Chance, dass da irgendwie etwas passieren könnte. Weil zum Beispiel die Wissenschaft und der Glaube nicht zusammen funktionieren können und darum der Glaube muss sterben. Oder weil vielleicht Leute sagen, hey, das ist nur etwas für Schwächlinge. Oder der Glaube ist im Kern eigentlich nur etwas Fundamentalistisches. Es gibt ganz viele Situationen, wo man es unwahrscheinlich halten, dass die Menschen zu Gott kommen, dass die Jesus kennenlernen. Aber Gott liebt die Menschen. Gott liebt sie. Und ich möchte heute Morgen die Einladung aussprechen, so Menschen nicht abzuschreiben. Weiter im Gebet für sie einzustehen. Weiter, wenn wir in einen Kontakt mit ihnen kommen, von unserer Hoffnung können zu erzählen. Von unserem Jesus, wo unsere Rettung ist. Von dem Gott, dem Allmächtigen, wo jedes Einzelne von uns so wunderbar gemacht hat. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie das auf offene Ohren stößt. Wenn wir einfach ganz natürlich mit Menschen über das reden, wo in unserem Herzen ist, wo uns beschäftigt, dann stößt das auf offene Ohren und Gott wirkt. So viel zu dieser Vorbereitung. Gott, wo den ersten Schritt macht und uns Menschen möchte brauchen, bei seinem Plan, in seinem Reich, wo mit uns Menschen seine Geschichte schreibt. Jetzt ist der Äthiopier unterwegs und der nimmt schlappe und lächerliche 2000 Kilometer Weg auf sich. Also das ist nicht nur ein Katzensprung. Auch heute nicht. Ich finde 2000 Kilometer ist noch weit. Für die damalige Zeit umso weiter. Der ist mit dem Wagen unterwegs gewesen, 2000 Kilometer. Ich habe keine Ahnung, wie lang. Aber irgendwie hat der eine Sehnsucht gehabt, einen Wunsch gehabt nach etwas, das ihm das wert war, dass er den langen Weg auf sich genommen hat. Eine innere Leere oder wir wissen nicht genau, was ihn angetrieben hat. Wir wissen nur, dass er dann in Jerusalem selber den Gott anbetet hat oder dorthin ist, für zum Gott anbeten. Spannend. Auch heute ist es noch so, dass viele Menschen, die rational denken, in ihrem Job, ihrer Freizeit und wenn es um sie persönlich geht, einen grossen Wunsch haben nach irgendetwas Spirituellem. Merken, hey, da gibt es noch mehr wie nur das, was irgendwie rational erklärbar ist. Rational im Beruf, wo einfach nur rationale Entscheidungen, Handlungen gefordert sind, merken im Privaten, hey, da gibt es noch mehr. Und der Äthiopier gehört wahrscheinlich genau zu denen. Ich merke, hey, es gibt mehr, wieder nur das, was irgendwie rational erklärbar ist. Und darum nimmt er den Weg auf sich. Keine Ahnung, ob ihn irgendjemand gesehen hat, ob ihn jemand beobachtet hat oder ob jemandem aufgefallen ist. Aber Gott ist er aufgefallen. Gott ist ihm begegnet. Gott hat sich ihm angenommen. Was hat der Mann in Jerusalem erlebt? Es steht im Text fünfmal, also im griechischen Text fünfmal, dass er Eunuch sei. Eunuch, das ist ein Mann, der irgendeine Form von Genitalverstümmelung erlebt hat. Das war der Preis für seine grosse Macht. Dass er überhaupt so eine hohe Stellung haben konnte, hat er einen Preis zahlen. Und das war der Verlust von seinen Nachkommen. Es war so, dass er so viel näher können an die Königsfamilie nennen, ohne dass seine Nachkommen zumal dieser Familie irgendwie gefährlich geworden wären. Oder es war auch so, dass das Risiko viel kleiner war, dass er irgendwie Geld veruntreut hat für seine Nachkommen. Das war der Preis für seine Hochstellung in diesem Land. Und dann ist er da in Jerusalem und unter anderem steht dort ein Schild am Tempel, wo steht: Eunuchen ist der Zutritt in den Tempel verboten unter Todesstrafe. Jetzt nimmt er 2000 Kilometer auf sich und wird am Tor vom Tempel abgewiesen. Als unrein eingestuft, zurückgewiesen, weil er unrein ist. Ausgrenzt. Ich möchte einen kleinen Bezug auf die Gemeinde machen. Ich habe schon öppe von Menschen gehört, die gesagt haben, weisst du, in die Kirche, das fällt mir schwer, ich fühle mich unrein. Da scheint alles so perfekt zu sein und ich passe doch gar nicht in das Miteinander. Ich passe doch gar nicht da rein. Ich bringe so viel Last damit. Ich habe so eine schwierige Vergangenheit. Da passe ich irgendwie gar nicht in das Miteinander. Ich möchte dir heute Morgen sagen, hey, bis herzlich willkommen, weil wir alle haben die Laster. Wir alle sind nicht rein. Wir alle bringen etwas mit, wo uns belastet, wo wir vielleicht uns unrein fühlen, wo uns nicht perfekt machen. Und darum sind wir da ein Miteinander von Unperfekten im Bild von unserem Mosaik mit Decken und Kanten, wo miteinander den Gott anbetet. Das hat der Mann also erlebt in Jerusalem, ist abgewiesen worden, zurückgewiesen worden aufgrund von seiner Unreinheit und hat wahrscheinlich dort ihre Jesaja-Rolle gekauft und sich wieder auf den Heimweg gemacht. Und dann liest er Folgendes im Jesaja 53. Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm beim Scherer keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Mann hat keine Ahnung, wann er da liest und fragt den Philippus. Der Philippus erklärt ihm das. Hey, da ist jemand erniedrigt worden und seine Rechte beraubt. Auch seine Nachkommen. Wie berührend muss das sein für den Mann, der genau das erlebt hat. Er ist seinen Nachkommen beraubt worden. Und jetzt erklärt ihm der Philippus, hey, Jesus hat seine Herrlichkeit verloren. Der Mann, der hier geschrieben wird in dem Jesaja-Text, das ist Jesus Christus. Und der hat seine Herrlichkeit verloren, hat sich erniedrigt, zum Unreine heilen. Hey, er hat gegessen mit den Zerbrochenen an einem Tisch, mit den Aussätzigen. Er hat Menschen eine neue Identität gegeben, eine neue Zugehörigkeit an dem Tisch von Gott. Ich staune immer wieder ab der Bibel, wie alles auf Jesus hinzeigt und durch Jesus zu verstehen ist. Nichts in der Bibel zeigt nicht auf Jesus hin oder ist durch Jesus zu verstehen. Ich hatte diesen Sommer mal ein Gespräch gehabt. Wir waren an einer Hochzeit und dann sind wir so auf meinen Beruf als Pfarrer zu reden gekommen und so. Und dann hat er gefunden, ja, bei Ihnen im Quartier gäbe es auch eine Kirche, ist eine grössere hier in der Schweiz. Auf alle Fälle hat er dann gefunden, aber die ist irgendwie ein bisschen komisch. Weißt du, da geht es so viel um Jesus. Er hat gedacht, come on, wenn es der Kirche nicht mehr um Jesus geht, dann haben wir ein Problem. Alles in der Bibel ist von Jesus her zu verstehen und zeigt auf Jesus hin. Jesus selber hat das erlebt, das Ausgestoßensein am Kreuz. Er hat all die Unreinheit auf sich genommen und war getrennt von Gott, ist ausgestoßen von dieser Gemeinschaft mit dem Vater, mit seinem Vater, mit Gott. Jesus hat all das getragen und hat erlebt, dass das nicht zusammenpasst, Gott und das Unreinsein. Es ist spannend, jetzt steht im Jesaja 56, ganz nahe an dieser Stelle, noch etwas anderes. Wir wissen nicht, ob die Stelle sogar auch auf dieser Rolle gestanden ist, von dem Eunuch. Es kann gut sein, weil sie so nahe aufeinander ist, dass das auf der gleichen Schriftrolle auch noch steht. Und zwar steht Folgendes: Ein Ausländer, der sich dem Herrn zugewandt hat, soll nicht sagen, bestimmt wird der Herr mich wieder ausschließen aus der Gemeinschaft seines Volkes. Also genau das, was der jetzt erlebt hat, oder? Ausgestoßen gewesen, nicht dazugehört zu dieser Gruppe, die im Tempel arbeitet hat. Und wer entmannt wurde, also eunuchisch, soll nicht klagen, ach, ich bin nicht mehr wert als ein dürrer Baum. Das war etwa so die Stelle dazumal. Denn der Herr sagt, auch Entmannte zähle ich zu meiner Gemeinde, wenn sie den Sabbat als Ruhetag achten, wenn sie gerne tun, was mir gefällt und sich an meine Ordnungen halten. Also schon der Jesaja hat vorhergesagt, dass für jeden einen Platz bei Gott an seinem Tisch in seiner Familie hat. Wie bewegend für den Mann, der noch das Ausgrenzsein erlebt hat. Und jetzt liest er in dem Jesaja-Text, wo rund 700 Jahre vorher geschrieben worden sind, dass es einmal eine Zeit wird kommen, wo jeder einen Platz wird haben.
weil Jesus Christus das ermöglicht hat am Kreuz. Beim Tempel noch zurückgewiesen, spricht Gott jetzt direkt durch die Bibel, durch die Schrift zu dem Äthiopier und gibt ihm eine neue Identität, eine neue Würde, die heisst, hey, du bist Teil von meiner Familie. Du bist mein Sohn. Du bist Teil von dieser göttlichen Familie. Du bist rein. Du bist es wert. Egal wo du zurückgewiesen wirst, in deinem Leben, in deiner Familie, wo du unterwegs bist, egal was deine Geschichte ist, was du alles erlebt hast, wo du vielleicht das Gefühl hast, hey, ich bin nicht würdig. So viel Scham über meinem Leben, so viel, was passiert ist, ich bin nicht würdig. Gott möchte dir einen Platz an seinem Tisch geben. Er ist der, der unsere Würde zuspricht. Gell, äußerlich, das ist die eine Seite, hat dem Mann nichts gefehlt. Der hat alles gehabt. Hey, seine Stellung, für das haben ihn wahrscheinlich ganz viel beneidet. Auf die andere Seite war aber auch ein Eunuch, zurückgewiesen, am Rand. Nicht würdig, hat Scham gehabt, unrein. Und Gott kommt in diese Situation hinein und der Äthiopier merkt, hey, wow. Jesus hat nicht nur Antworten auf all meine tiefsten Fragen, die ich ja so viel auf mich genommen habe, um die zu klären. So viel Weg auf mich genommen habe, um die Fragen irgendwie zu wälzen. Sondern Jesus ist die Antwort auf all meine Wünsche und Sehnsüchte, auf meine Herzensfragen. Die Worte haben Zugang geschaffen, der Äthiopier will ein Teil von dieser Geschichte werden, von dem Gott. Möchte Teil sein von dieser Umwertung, von dieser neuen Perspektive und er bittet den Philippus, dass er ihn tauft. Als Zeichen, dass er Teil möchte sein, dass als Zusage, dass er die Begegnung mit Gott erlebt hat und jetzt zutiefst berührt ist von dem und so jetzt sein Leben gestaltet. Der Eunuch ist ein Beispiel für die Kraft vom Wort Gottes, wo in dies und in mein Leben möchte reden. Das Wort Gottes, wo allen Menschen Zugang schafft zu Christus, Zugang schafft zu Gott, Zugang schafft zu dieser Beziehung mit dem Gott, Begegnung schafft. Das ist das gleiche Wort damals gewesen, also dazu mal gewesen, wie es heute noch ist und heute zu uns redet, zu dir redet, zu den Menschen redet in deinem Umfeld. Und es hat heute noch genau die gleiche befreiende und erneuernde Kraft wie bei dem Äthiopier. Hey, wir sind keine Sklaven von der Vergangenheit. Du bist kein Opfer von dem, was war. Gott bietet dir einen Platz an seinem Tisch, sagt, mein Kind, meine Tochter und mein Sohn. Ich möchte dir eine neue Identität geben, als mein Königskind. Ich möchte all die Schmach von dir nehmen. All die Schamgefühle, die rum sind. All das, was uns bedrückt. Nenn dich mein Kind. Ich gebe dir eine neue Würde. Ich gebe dir eine neue Ehre. Ich möchte deine Ehre wiederherstellen, dort, wo dir deine Ehre geraubt worden ist. Weil du bist würdig. Du bist ein königliches Priestertum. Du bist geheiligt, damit dieses Leben wieder heil kann werden.